Endlich ist es soweit. Das Bitcoin-Halving steht vor der Tür. Doch noch zeigt sich der Kurs der Kryptoleitwährung verhalten. Die Angst um eine Eskalation im Nahen Osten und schwindende ETF-Zuflüsse sorgten in den letzten Tagen für einen kurzen Dip unter die 60k-Marke. Unsicherheit macht sich breit. Die nötige Liquidität gab es zumindest in Dubai, wo kurioserweise sinnflutartiger Regen eine Kryptokonferenz lahmlegte. Ein Omen für Bitcoins Kurs nach dem Halving? Wir sprechen heute darüber, wo die Kryptoleitwährung zum größten Stichtag im Sektor steht und wie es danach für Bitcoin weitergeht. Außerdem ein Blick auf die neuen Entwicklungen im Altcoin- und Layer-2-Bereich. Und damit herzlich willkommen und hallo beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Kryptospace. Mein Name ist Johannes Maxwaite, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, wie bereitest du dich heute auf das Halving vor und gibt's vielleicht eine Watchparty?
Moin Johannes, ganz genau, die gibt es und zwar von BTC Echo selbst. Wir veranstalten einen Livestream zum Halving, wo wir uns natürlich den Kurs anschauen, darüber sprechen, wie sich die Hashrate verändert. Und wir haben auch 6 spannende Gäste, die uns Videos zugeschickt haben, wo sie alles einordnen, was man wissen muss. Also es lohnt sich definitiv einzuschalten und die Frage ist jetzt, wann und wo. Also natürlich, wenn das Halving stattfindet, heute Abend. Sollte es allerdings sehr, sehr spät werden, also so dann, wenn andere Menschen schlafen um 3 Uhr nachts oder so, dann werden wir es am nächsten Tag, also am Samstagmorgen machen, um 9:30. Also da sollte man ja auch eigentlich wach sein, kann man sagen. Und das wird sehr, sehr spannend und da erfahrt ihr wirklich nochmal so ja alles, was man eigentlich wissen muss.
Ja, cool, danke für die Info. Vielleicht schalte ich auch nochmal mit ein.
Genau, und vielleicht die Info, den Link dazu, den wird es dann geben auf der Seite. Also schaut einfach bei BTC Echo vorbei. Dort in den Artikeln wird alles verlinkt sein, sodass ihr dann auch sofort auf den Stream schaut.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Freitag, der 19. April um 12 Uhr. Ja, wer nicht unter einem Stein lebt, hat es vermutlich mitbekommen, das Bitcoin-Halving findet aller Voraussicht nach heute Nacht statt. Auf die Stunde genau lässt sich das vorab ja nicht so einfach bestimmen. Das Halving ist ja aber immer so etwas wie die WM für Bitcoiner. Alle 4 Jahre findet es statt und für gewöhnlich ist es auch ein Grund zum Feiern. Aber Sven, du bist da etwas verhaltener, ja?
Ja, schon. Also ich freue mich drüber und es ist ein großes Event, gar keine Frage. Nur, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist ja nicht das Elfmeterschießen bei der WM, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist ja ein bisschen weniger spannend, weil es wird alles gut bleiben, man braucht keine Angst haben. Das Bitcoin-Netzwerk wird nicht zusammenbrechen, auch wird der Kurs nicht zusammenbrechen, sondern wir wissen ja alle ganz genau, was passiert. Und die Miner sind darauf vorbereitet und daher bin ich eigentlich sehr entspannt. Die letzten Male, die letzten Halvings haben es ja auch gezeigt, dass es da eigentlich keinen Grund zur Sorge gibt. Daher für mich ein schönes Event. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, die Silvesternacht oder die Sonnenwendefeier. Das ist ein Ankerpunkt für einen Zyklus, an den wir uns orientieren können. Also der Halving-Zyklus eben, der ist ja ganz, ganz wichtig und den brauchen wir Menschen auch. Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viel hineininterpretieren und jetzt super viel davon erwarten. Also auch wenn natürlich die Berichterstattung dazu sehr aktiv war, auch wir haben sehr viel dazu berichtet, weil ja die Nachfrage auch einfach da ist. Aber ich bin ganz ehrlich auch froh, wenn wir dann nächste Woche auch mal wieder verstärkt andere Themen dann haben und das Halving endlich abgeschlossen ist. Aber du siehst das anders, Johannes, oder?
Also für mich ist der Crypto-Space einfach mehr als Bitcoin. Ich freue mich natürlich immer, wenn das Bitcoin-Halving da ist und stattfindet. Aber für mich ist auch immer vor allem interessant, was passiert danach. Auch im Altcoin-Sektor, wie reagiert der auf dieses Bitcoin-Halving? Aber dazu reden wir auch nochmal später ein bisschen weiter. Wichtiger ist ja auch vor allem, wie Bitcoin als Asset überhaupt funktioniert. Viele erhoffen sich ja von diesem Halving eben den großen Kursanstieg und zuletzt gab es ja da so ein bisschen, zuletzt schwächelte der Kurs ja auch, vor allem wegen Makro-Unsicherheit, wie man so sagt, geopolitische Unsicherheit. Wir haben den Konflikt im Iran, beziehungsweise den Konflikt in Israel, zwischen Israel und Iran gesehen. Wie ordnest du das ein? Wie verhält sich Bitcoin jetzt in solchen Situationen? Der Kurs ist ja erst gefallen, dann wieder ein bisschen gestiegen, beziehungsweise sich erholt.
Ich glaube, hier wirken mehrere Faktoren drauf. Das eine ist die Geopolitik, die du ansprichst. Wir müssen aber auch, und das können wir später noch machen, über die Makroökonomie sprechen, die meines Erachtens nach sehr, sehr schlecht für Bitcoin war, weil eben die anstehenden Zinserhöhungen verschoben worden sind von der US-Notenbank sozusagen. Und das drückt alles auf Bitcoin. Also ich glaube, wir müssen immer multikausale Gründe suchen, warum sich Bitcoin so bewegt oder der Kryptomarkt, anstatt zu sagen, das ist jetzt deswegen. Was wir sehen konnten, na klar, die Reaktion, die war schon heftig auf den iranischen Drohnenangriff auf Israel. Alle Märkte waren geschlossen am Wochenende, außer der Kryptomarkt. Und dort hat sich das dann entladen, die Panik. Und es gab ja einen riesen Sell-Off. Also ich weiß noch, ich habe dann am Sonntagmorgen noch einen Artikel schnell geschrieben, weil ich dachte, oh mein Gott, 20% Minus und mehr teilweise am Kryptomarkt. Das ist schon heftig. Hat sich aber auch sehr, sehr gut erholt danach. Also es war dann ja direkt relativ schnell wieder, als dann klar wurde, es eskaliert nicht noch weiter, die Reaktion da gewesen. Und die spannende Frage ist, glaube ich, jetzt, wenn wir jetzt erstmal auf dieses Geopolitische vor allem diese Katastrophen vielleicht auch beschränken, ist Bitcoin ein Risk-on-Asset oder ein Risk-off-Asset? Und Casey Wood, die bekannte ARK Investment Managerin, sie meinte letztens auch, eigentlich ist das beides. Also man kann das gar nicht so in eine Schublade stecken jetzt, auch wenn du immer natürlich Beispiele finden würdest, wo es reagiert wie ein Risikoasset, also wie ein Wachstumswert, eine Tech-Aktie, eine GameStop-Aktie, die dann in guten Zeiten hochgeht, wenn die Liquidität sprudelt, aber eben auch sehr stark schnell einbricht, wenn es knallt an den Märkten. Gold hingegen wäre eher so ein Risk-off-Asset, also bei einer Verunsicherung, wo dann eben auch eine Flucht stattfindet. Und naja, wir haben es bei Bitcoin gesehen, auch in der Bankenkrise zum Beispiel, Silicon Valley Bank, da ist Bitcoin ja eher angestiegen. Also da hat es eher nicht wie ein Risikoasset reagiert, sondern eben genau wie diese Safe Haven Assets irgendwie auch. Und das ist ganz, ganz spannend, da das herauszufinden, auch wenn ich glaube, man muss immer die zeitliche Komponente da auch stark sehen. Ne? Also in einer Paniksituation gibt es kein Safe Haven Asset, außer Geld bzw. Cash. Also den US-Dollar, US-Dollar-Staatsanleihen, auch eine Schweizer Staatsanleihe. Das ist das Einzige immer in einer Paniksituation, was profitiert. Es ist nicht Gold, es sind keine Aktien, es ist auch nicht Bitcoin. Die Frage ist eher, was passiert nach der Panik? Wo wird das Geld, das Cash dann allokiert? Ist das dann wieder das Risikoasset oder eben nicht? Also dann kann auch Bitcoin vielleicht auch nochmal mehr profitieren. Streitfrage, würde ich sagen. Du siehst das, Johannes, meine ich, im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, etwas weniger so stark wie ich jetzt, dass es beides sein kann. Du siehst es schon noch mehr in eine Richtung, oder?
Ja, an sich schon. Also wenn ich mir Bitcoin so angucke, eben in diesen Beispielen, die du genannt hast, letztes Wochenende, als der Iran dann tatsächlich einen Drohnenangriff gestartet hat, ist Bitcoin erstmal kollabiert. Auch bei der Bankenkrise war das ja so. Eigentlich ist ja das Narrativ von Bitcoin, ne? Wenn die Banken scheitern, dann ist da diese Safe Haven Asset. Auch da ist Bitcoin ja auch erstmal gefallen oder zum Beispiel auch bei der Corona-Krise, wobei da ist ja wirklich auch alles gefallen. Und häufig hat sich das dann herausgestellt, dass wenn diese Krise Anzeichen einer Resolution zeigt, dass dann auch Bitcoin zusammen mit anderen Risikowerten wieder zu steigen beginnt. Das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das dann in der nächsten Reaktion passiert. Und für mich war zumindest immer dieser Zusammenhang, ja, das passiert halt, weil dieses Signal kommt, die Krise ist vorbei. Da kommt wieder etwas Sicherheit zurück in den Markt und dann steigen auch wieder die Risikowerte. Du sagst jetzt, dass die Anleger dann nach diesem ursprünglichen Schock dann wieder etwas zur Klarheit kommen und dann schauen, okay, was sind die sicheren Werte? Da gehe ich rein, das ist ja dein Argument.
Ja, die Frage ist jetzt immer, ist ein Scheinzusammenhang. Denn was wir jetzt argumentieren können bei der Bankenkrise zum Beispiel, ist, dass aufgrund dessen die Liquidität im System erhöht wird. Das heißt, der Staat stellt Notfallprogramme bereit, es kommt wieder mehr Geld rein. Dann haben wir das Narrativ, aber dass Bitcoin ein idealer Proxy für die Geldmengenausweitung ist. Also auch profitiert wie ein cashflow-loses Risikoasset. Das ist also die Argumentation des Steigens, wäre dann nicht das Risk-off-Asset-Narrativ, sondern das Risk-on-Asset-Narrativ, weil die Reaktion auf die Krise, auf den Schock, eine eben Liquiditätserweiterung ist. Wir wissen also gar nicht genau, bei der Bankenkrise jetzt, Silicon Valley Bank, war das eine Verunsicherung als Gegenspieler, Bitcoin als Absicherung, als Hedge zum traditionellen Finanzsystem, diese Flucht in Bitcoin, oder war es am Ende dann auch eher zu sagen, naja, Zinsen werden eher weiter gesenkt werden, ne? Weil es waren ja auch die hohen Zinsen bei Staatsanleihen, die das ja verursacht haben, dass die Kurse der Anleihen zusammengeknallt sind, was eine Silicon Valley Bank wieder in die Schieflage gebracht hat. Also es sind viele Zusammenhänge, die das erklären können. Und da gibt es natürlich die Frage, woran glaubst du?
Ja, ich meine, du hast das ja gerade bei den Staatsanleihen gesehen und eben die Zinsen auf Staatsanleihen sind ja zuletzt wieder gestiegen. Und was ist passiert? Bitcoin ist gefallen. Also da haben wir ja wieder diesen Zusammenhang sozusagen. Und das finde ich dann immer recht spannend. Und das ist für mich dann auch meistens irgendwie dieses Signal, in der kurzen Frist, und da sind wir wieder bei dem Timeframe, in der kurzen Frist ist Bitcoin häufig noch ein Risikoasset für mich. In der langen Frist hat es durchaus das Potenzial, zu so einem Safe Haven wie Gold zum Beispiel zu werden. Dafür ist Gold aber einfach noch viel zu bewährt, ohne wie jetzt Peter Schiff zu klingen, der Gold hoch lobt. Gold hat 5000 Jahre irgendwie sein Use Case bewiesen und ist ja auch einer der wenigen Assets, die zuletzt inmitten dieser ganzen Unsicherheit ein neues All-Time-High erreicht haben. Ne? Also das hat Bitcoin zwar auch vor ein paar Wochen, sag ich mal, aber da ging es weniger um eben diese Unsicherheit, diese geopolitische oder vielleicht auch makroökonomische Unsicherheit, sondern mehr um die ETF-Zuflüsse und dieser Hype oder der Pre-Halving-Hype, der vielleicht entstanden ist. Interessanterweise gab es vor kurzem ein Paper vom Weltwährungsfonds oder IMF und die sind ja normalerweise sehr Bitcoin-kritisch, aber sogar die haben jetzt anerkannt, dass Bitcoin vor allem einen Nutzen findet als Cross-Border-Payment-Solution, also eine globale, weltweite Währung. Ich meine, das ist etwas, was wir schon seit Jahren wissen und predigen, aber jetzt kommen auch die großen Institutionen und Regierungen sozusagen, die steigen dahinter. Darin heißt es nämlich in diesem Paper, Bitcoin-Transaktionen ermöglichen es Individuen in Ländern mit hoher Inflation, zum Beispiel Argentinien, ihre Ersparnisse zu stabilisieren und am globalen Handel teilzunehmen unter Umständen, die mit ihrer lokalen Währung nicht möglich wären. Und da haben wir natürlich diese Narrative Bitcoin auch als Inflation Hedge, also in Ländern, meistens auch in der südlichen Region, wo die Inflation wirklich sehr hoch ist. Da spielt die Volatilität von Bitcoin tatsächlich gar nicht mehr so eine große Rolle, weil sie immer noch weniger volatil ist als die lokale Währung. Und da sehe ich zum Beispiel auch diesen Use Case als Inflation Hedge gegeben und halt auch als Möglichkeit aus Kapitalrestriktionen oder Geldkontrollen rauszukommen, sozusagen. Also Bitcoin, das freie globale Geld.
Man musste aber vielleicht auch unterscheiden zwischen einem Inflation Hedge, zu sagen, ich will jetzt meine Kaufkraft absichern, perfekt, Bitcoin. Also zumindest langfristig, nicht kurzfristig, das ist zu volatil, aber mittellangfristig perfekt. Oder aber reden wir über Payment. Und ich glaube, da einfach, und das mögen jetzt Bitcoin-Maximalisten nicht gerne hören, was ich sage, setzen die Menschen eher auf einen US-Dollar. Weil damit haben sie Planbarkeit für auch kurzfristige Zahlungen, dass sie wissen, wenn ich jetzt den Kaffee kaufe oder was auch immer damit zahlen muss, damit kann ich arbeiten. Mit Bitcoin ist das schwierig. Da haben wir zu viel Schwankungen. Das ist ja auch der große Kritikpunkt immer gegenüber Bitcoin, auch von einer IMF oder von einer Zentralbank, immer das schwankt zu sehr für den täglichen Zahlungsverkehr. Klar, weniger als die heimische Währung. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auf den US-Dollar zuzugreifen über einen Stablecoin, dann gehe ich doch eher auf den Stablecoin. Natürlich, alles überschüssige Kapital, das packe ich in Bitcoin rein, vollkommen klar. Aber für meine täglichen Zahlungen macht es in meinen Augen da nicht Sinn, auf Bitcoin zu gehen. Und das, glaube ich, haben wir auch noch nicht so wirklich gesehen in den Ländern. Also auch El Salvador war ja das Beispiel. Die Menschen zahlen ja nicht wirklich mit Bitcoin, also kaum. Da ist dann eher der US-Dollar attraktiver. Und jetzt auch in Argentinien, naja, was hat denn jetzt dann der neue Präsident eingeführt, Milei? US-Dollar. Also Notenbank abschaffen und jetzt nur noch rein in US-Dollar einführen. Und das hätte er auch mit Bitcoin machen können, hat er aber nicht. Ich glaube schon, dass er das da auch verstanden hat, dass eben für Payment das nicht unbedingt die erste Wahl ist. Aus allen anderen Gründen definitiv bin ich ein riesen Bitcoin-Fan.
Ja. Jetzt würde ein Bitcoiner vielleicht auch entgegnen, was ist, wenn der US-Dollar irgendwann sich weginflationiert und irgendwann halt wertlos ist.
Das ist ja kurzfristig vollkommen egal. Langfristig ist der US-Dollar wie jedes andere Fiat-Geld, der Euro, schieß mich tot, britisches Pfund, immer natürlich maximaler Entwertung. Das heißt, langfristig verliere ich immer mein Geld. Das ist die Natur von Fiat-Währung. Wenn es mir darum geht, dass ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann, wenn wir über diesen Zeitraum sprechen, dann ist es einfach so, und dann einfach die Zahlen schauen, dann ist diese Inflation zu vernachlässigen. Da kann mir keiner argumentieren, ja, dann ist es so viel weniger wert. Ja, dann schau dir doch die Inflation an. Selbst wenn wir bei einer Inflation von 3-4% aktuell sind, wo ist das Problem bei kurzfristigen Zahlungen? Also da ist die Planbarkeit viel wichtiger, als dass ich innerhalb eines Monats irgendwie 0,3% meiner Kaufkraft erhalte. Das ist dann eine Gebühr, die ich zahle, um liquide zu sein, um planungsfähig zu sein. Und wie gesagt, das ist Geldanlage, die am Ende entscheidet, ob ich meine Kaufkraft erhalte oder nicht. Und nicht zu sagen, ich gehe jetzt nur, mit Fiat kann ich es natürlich nicht machen.
Ja, wo wir wieder bei den Timeframes wären, sozusagen. Eine andere wichtige Sache für Bitcoin ist ja auch das aktuelle Zinsniveau. Es ist ja eigentlich irgendwie auch schon erstaunlich überhaupt, dass wir in einer Phase mit sehr hohen Leitzinsen überhaupt ein neues All-Time-High erreicht haben. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht's mit den Zinsen weiter und wie wirkt sich das dann auch auf den Bitcoin aus?
Also ich bin ja jemand, der sehr makroaffin ist, sage ich jetzt mal. Ich schaue da mal sehr stark drauf und es ist für mich etwas, was mich unfassbar bullisch stimmt. Das ist so unfassbar krass. Wir haben 5,25% bzw. 5,5% in den USA Leitzinsen und trotzdem haben wir kürzlich erst noch ein Bitcoin All-Time-High gemacht. Das ist nicht normal. Normalerweise sehen wir diese ganze heiße Phase, wenn die Zinsen runterkommen, wenn die Liquidität reingeht. Und das steht uns alles noch bevor. Und es wird gerade hinausgezögert. Das war ja durchaus dann der Punkt, auch was den Kryptomarkt, aber auch, glaube ich, Tech-Aktien ja geschwächt hat, dass eben die Fed sagt, nee, wir können und wollen gerade noch nicht. Wir haben sehr starke Wirtschaftsdaten. Inflation geht doch nicht so runter, wie wir gedacht haben. Also weniger Zinserhöhungen, also anstatt 3 vielleicht nur 2, vielleicht aber auch nur eine oder vielleicht auch gar keine. Es ist jetzt alles gefühlt wieder offen. Zinssenkung, genau. Und das verunsichert den Markt natürlich, das schlägt auf die Stimmung. Aber am Ende aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die USA müssen, kurz oder lang, müssen sie senken. Zum einen, um nicht eine Weltwirtschaftskrise auszulösen. Denn andere Länder, also Eurozone zum Beispiel, aber auch alle anderen Länder, die können sich das nicht mehr erlauben. Die müssen jetzt senken. Die EZB hat schon signalisiert, dass sie es auch sehr bald machen wird. Und was dann passiert ist irgendwann, dass der US-Dollar so krass aufwertet gegen alle anderen Währungen, dass wir Kreditausfälle haben, massive, weil wir, die meisten Länder sind stark in US-Dollar verschuldet. Die Währung wertet auf, sie wird nicht mehr wettbewerbsfähig sein, was Exporte ganz stark betrifft in den USA. Also da ist kein Interesse gegeben, diese Schieflage zu machen. Also sie müssen irgendwann die Zinsen senken, um die Währung zu schwächen. Und sie haben ein paar Schulden. Über erstmalig haben wir eine Zinskostenbelastung für dieses Jahr, jetzt gehabt in diesem Jahr, von über 1 Billion US-Dollar. 1 Billion. Das ist ein ganz großer Batzen, das ist mehr als der US-Militärhaushalt, der irgendwie bei 700 oder 800 Milliarden US-Dollar liegt. Das ist also eine Belastung, die kann sich der Staat auf Dauer nicht leisten, egal wie die Wirtschaft ist. Es ist eigentlich immer, es ist fast schon, ich will nicht sagen, Unsinn, aber zu sagen, wir haben eine starke Wirtschaft, ja, schön. Aber wir haben nicht die Steuereinnahmen dadurch, die wir bräuchten, um die zusätzlichen Zinskosten, die wir haben, zu bedienen. Das geht rechnerisch nicht. Wir haben vor ein paar Jahren noch, vor 8 oder 7 Jahren, 400, 500 Milliarden Zinskosten gehabt. Wir haben jetzt doppelt so viel. Wir haben es aber nicht durch Steuereinnahmen mehr. Und deswegen, wir werden es bald, ich denke, trotzdem noch dieses Jahr sehen, auch wenn die Wirtschaft stark ist. Das größte Risiko für mich eher kurzfristig, was dem noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist, dass wir durch einen geopolitischen Konflikt, durch den Iran zum Beispiel, durch eine Eskalation dort, einen stark steigenden Ölpreis haben, dass Lieferketten wieder ins Schwanken geraten. Was passiert dann? Dann steigen wieder die Preise für alles. Also wir haben wieder eine inflationäre Situation durch einen Angebotsschock, wie wir es ein bisschen von Corona auch kannten. Und dann kann die Notenbank, auch wenn sie es müsste, nicht senken. Das würde aber für mich eher nur dazu führen, dass eben das Thema aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Der Jojo-Effekt im Anschluss noch viel krasser wird. Das heißt, es geht erstmal runter, die Kurse fallen von Bitcoin, der ganze Aktienmarkt fällt weiter, weil Inflation hoch, Zinsen hoch. Aber wie gesagt, es muss refinanziert werden, die ganzen Schulden, Billionen an Schulden. Und dann irgendwann muss gelockert werden. Und das machen wir im Zweifel erstmal nicht durch die Zinsen, sondern Liquidität wird über Rettungsprogramme dann bereitgestellt. Also wenn wir jetzt so etwas sehen würden, eine Eskalation, die zur Inflation führt, dann haben wir vielleicht die hohen Zinsen nach wie vor. Aber dann gibt es Rettungsprogramme für Banken durch Kreditausfälle. Dann gibt es vielleicht auch nochmal andere Rettungsmaßnahmen des Staates. Also am Ende auch wieder Liquidität.
Liquidität ist A und O. Ja, du hast jetzt viele Sachen genannt. Ich würde gerne mal noch auf die Inflation eingehen, weil die Inflation ja auch ein Grund war, also die höher als erwartete Inflation in den letzten Wochen in den USA, warum jetzt auch viele Notenbanker gesagt haben, dass sie sich noch zurückhalten werden mit der Zinssenkung. Können sie denn überhaupt die Zinsen senken, wenn die Inflation weiter auf dem Niveau bleibt, wo sie jetzt gerade ist?
Ja, also ich finde, welches Niveau, also das ist ja gar nicht mehr so krass. Also jetzt generell EZB sowieso nicht. Wir sind ja auch Real Inflation, es gibt verschiedene Inflationsberechnungen auch. Also es gibt die offizielle Inflation durch eine Notenbank und dann gibt es ja nochmal andere Rechnungen, wo man den Warenkorb zum Beispiel, also die Grundlage der Inflationsberechnung anpasst. Und da sind wir selbst in den USA zum Teil unter 2% schon. Ne, die Frage ist immer, ne, wie bepreise ich Energie und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn ich jetzt, wenn die Ölpreise eskalieren durch einen Iran-Konflikt, ja, dann habe ich eine Inflation. Alle anderen Preise aber können im Zweifel dadurch eher deflationär schon sein und fallen. Und ich glaube, man versucht es auszutarieren, im Zweifel irgendwann aber lockern müssen einfach. Weil der Schaden zu groß wird und man sagt, okay, dann gehe ich jetzt mit 3-4% Inflation. Wir haben in den USA ein hohes Zinsniveau, wir gehen ja nicht direkt auf null runter. Aber dann gehen wir zumindest von, ich sag mal, 5,5 in der Spitze auf 3,54 runter. Damit kann man schon mal Druck aus dem Kessel lassen, hat schon mal eine positive Marktbewegung, ohne jetzt, dass dadurch die Inflation weiter ansteigt. Weil, mein Gott, es ist eine angebotsgetriebene Inflation. Nicht durch die Geldmenge direkt verursacht, sondern durch eben zu wenig Öl beispielsweise oder weil Lieferketten einfach nicht funktionieren. Das muss man unterscheiden. Ist es eine realwirtschaftliche Thematik? Ist es eine geldmengengetriebene Thematik, die Inflation? Und danach muss man auch die Entscheidung treffen, meiner Meinung nach.
Jetzt gibt es ja auch die Theorie des Fiscal Dominance. Demnach hatten die Zinserhöhungen der Federal Reserve gar nicht so eine große Wirkung entfalten können in den letzten 2 Jahren. Oder im letzten Jahr auf jeden Fall, eben weil der Staat so enorm hohe Ausgaben hatte. Und die Idee dahinter ist ja, du hast es angesprochen, die Staatsanleihen, die zahlen gerade 5%. Diese ganzen Schulden, die der Staat aufnimmt, die zahlt er ja auch jemandem. Letztendlich wirkt das ja auch in gewisser Weise wie eine Liquiditätsspritze. Da wird ja Geld gezahlt an Halter von Staatsanleihen, die dieses Geld wiederum in andere Assets reinstecken können und unter anderem davon haben profitiert der Nasdaq zum Beispiel, der S&P, aber auch so Sachen wie Bitcoin. Demnach würde dann aber auch, wenn die Notenbanken die Zinsen wieder senken, die also dieser Effekt, den du ja gerade beschrieben hast, geringer ausfallen. Wie schätzt du diese Theorie ein?
Naja, also es ist ja erstmal nicht gut, wenn Geld, sagen wir mal, aus unserer Sicht aus cashflowlosen Assets abgezogen werden, weil wenn der Zins hoch ist, ist Bitcoin in diesem Kontext unattraktiv. Bitcoin ist genauso unattraktiv wie eine Aktie, vor allem eine Wachstumsaktie, die keine Dividenden ausschüttet, unattraktiv ist. Denn ich habe ja eine gute Opportunität, nämlich eine US-Staatsanleihe, die mir sicher 5% zahlt. Dieses Cash, dieses, was in Geldwerten gebunden ist, was wir aktuell sehen können, sehr, sehr hoch ist. Wenn die Zinsen runtergehen, werden cashflowlose Assets, Bitcoin und Aktien vor allem, wieder attraktiver. Das heißt, dann würde ich dir da in dem Punkt sozusagen ein bisschen widersprechen und sagen, dann kommen diese ganzen Mittelzuflüsse, die wir abgezogen haben in den letzten 2 Jahren, mitverantwortlich auch waren für die Korrektur an den Märkten, die kommen wieder zurück, die Liquidität, weil es attraktiver ist. Also da bin ich eigentlich sehr, ja, sehr, sehr optimistisch, dass wir davon noch profitieren werden.
Eine weitere Art und Weise, wie Liquidität in den Markt kommt, ist ja bekanntlich auch Retail, also Kleinanleger. Die sind bisher aber noch sehr zurückhaltend gewesen. Ich würde jetzt argumentieren, ein Grund ist eben Inflation oder die Verteuerung von Privatkrediten. Hat Retail einfach keine Kohle, um jetzt aktuell Krypto zu kaufen? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, wir müssen immer, wenn wir über Retail sprechen, sagen, welcher Retail. Also Retail kann sich auch nochmal total ausdifferenzieren am Ende. Auf der einen Seite ja, damals bei Corona haben alle ganz viel Geld gehabt. Keiner hat Geld ausgegeben, hat aber in der Regel trotzdem sein Gehalt weiterbekommen oder vom Staat in den USA Schecks bekommen. Hatte so mehr Geld und konnte alles investieren. Jetzt sind die Leute überschuldet, Kreditkartenschulden so hoch wie nie. Inflation hat viel aufgefressen an Kaufkraft, alles wird teurer. So, und die Frage ist jetzt für den Otto-Normalverbraucher, das zusätzliche Geld zur Spekulation oder zum Investieren, das fehlt. Es fehlt aber auch, glaube ich, noch an Hypes in der Breite. Wir brauchen Narrative, die eben in der Masse noch stärker verfangen, sodass Leute sagen, jo, jetzt gehe ich rein. Das kann ein Bitcoin-Kurs sein, der auf 100.000 und darüber geht und damit ein neues Feuer entfacht. Es haben ja auch schon die Bitcoin-ETFs getan. Das sind ja auch vor allem Retail-Anleger. Denn Institutionelle Anleger haben die Bitcoin-ETFs bis auf wenige Ausnahmen noch nicht investiert. Wir reden über Family Offices, okay. Wir reden über Hedgefonds, okay. Institutionelle Investoren, ja, die sind schon reingegangen. Auch professionelle Anleger. Die großen Corporates aber haben noch nicht in die Bitcoin-ETFs investiert. Das dauert noch einige Monate. Wir haben noch nicht die Vertriebsinfrastruktur über eine UBS, eine Deutsche Bank, Goldman Sachs und so weiter aufgebaut. Das passiert erst noch. Also das ist natürlich auch wieder bullish aus der Sicht, dass eigentlich erst nur die erste Nachfrage, die konnte bedient werden. Deswegen sehen wir ja auch gerade eher zurückhaltende Inflows bei den ETFs, ne, weil die wurden jetzt abgefrühstückt sozusagen und die anderen, die neuen ETF-Käufer, die sind noch gar nicht da, die großen Indizes sind noch gar nicht da. Deswegen, das ist mit Retail da ja schwierig. Interesse, ja, kommt ein bisschen zurück, auch bei Google Trends sehen wir es natürlich, aber ich bin der Meinung, die jetzt drin sind, die Retailer, sind die Hardcore-Retailer, das sind die Veteranen, das sind die OGs wie wir, die das schon eh machen, sich eh dafür interessieren seit 2-3 Jahren, die treiben die Kurse und die machen die Meme-Coins und die, das sind natürlich die, die Aktivität sorgen, aber da draußen jetzt sozusagen, die nur kommen, wenn ein Hype da ist, die jetzt da sich nicht drum kümmern, die sich nicht dafür interessieren, die sind, die müssen wir noch gewinnen sozusagen. Und dieses Geld, das fehlt. Weil aktuell, wo soll neues Geld herkommen? Durch von den Bitcoin-ETFs? Nein, das bleibt in den ETFs. Das geht nicht in die Altcoins. Das ist das Problem. Und für die ganzen Altcoins, wir haben Token-Unlocks gerade, das heißt immer mehr Token kommen auf den Markt, wir haben eine Token-Inflation, wir haben aber nicht die Menschen, die diese ganzen neuen Token durch die ganzen Airdrops, durch die ganzen Token-Unlocks aufkaufen. Also ein Strukturproblem im Kryptomarkt und das ist für mich mitverantwortlich, dass wir eine starke Altcoin-Korrektur gesehen haben. Natürlich hängen auch die ganzen Makrofaktoren damit zusammen, ich sehe es nicht monokausal, aber für mich eigentlich auch viel schlechte Dinge, kann man sagen, eigentlich, die auch erklären so ein bisschen, warum es echt auch ziemlich weh tat in den letzten Wochen.
Mhm. Ja, ich meine, entscheidend war ja auch die Bitcoin-Dominance, also die Dominanz der Bitcoin-Marktkapitalisierung. Jetzt gab es auch sehr viele Entwicklungen um Bitcoin herum in diesem ersten Quartal. Wir haben Bitcoin-Ordinals gesehen, wir haben neue Layer-2-Lösungen auf Bitcoin gesehen, jetzt der Start von Runes-Protokoll oder diesem neuen Runes-Token-Standard. Glaubst du, das wird vielleicht möglicherweise ein Bullenmarkt ohne Altcoins? Und falls nein, was brauchen Altcoins jetzt für einen Impuls, um eben vielleicht selbst in so einen Bullenmarkt, in so einen richtigen Altcoin-All-Season sozusagen zu starten?
Also bislang läuft ja alles nach Plan, könnte man auch sagen. Also ein Bullenmarkt startet mit einem starken Bitcoin, die Dominanz nimmt zu und sie ist ja gerade super, super hoch. Und dann nach dem Halving, ein paar Wochen später, während Bitcoin noch in Seitwärtsphase ist, dann starten die Altcoins durch. Das wäre, wenn wir jetzt das letzte Halving nehmen würden, wäre das sozusagen Ende Mai, dass dann die Altcoin Ready startet. Ist natürlich, können wir nicht sagen, ob das so ist, aber zumindest wäre es so, wenn es so ist wie beim letzten Mal. Es braucht aber, gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, noch mehr. Die Frage ist, wird das Blockchain Gaming sein? Wird das ein neues AI-Thematik sein? Werden es die Bitcoin Layer 2s sein? Es kann eine Mischung aus verschiedenen Themen sein, die müssen aber in die Breite kommen. Vielleicht ist es zum Beispiel auch, das ist jetzt eine Möglichkeit von vielen, dass Telegram, Tom Blockchain performt ja ziemlich stark. Da passiert einiges. Die haben ja auch angeblich was mit Stablecoin, so mit Circle ein bisschen was am Hut. Also vielleicht, was ist, wenn Telegram, die ihre Nutzer in Telegram-Gruppen beteiligen wollen an Werbeeinnahmen über Ton, wenn die Stablecoins-Payments einführen, wenn die Gaming einführen, also Mobile Gaming einführen, dann hat man da 900 Millionen Menschen. Da kann ein neuer Hype entstehen. Der Hype kann aber auch ganz woanders nochmal entstehen. Vielleicht eine coole D-Pin-Anwendung durch ein Gerät, das Daten sammelt. Da haben wir verschiedene Projekte wie Helium, Hive und so weiter und so fort. Ganz unterschiedliche Use Cases. Und ich weiß es nicht. Aber wir können verschiedene Potenziale, die können wir identifizieren. Das tun wir auch bei BTC Echo. Welches am stärksten davon laufen wird, mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass, auch wenn ich nicht so mega davon überzeugt bin, in der kommerziellen Umsetzung es AI auch wieder sein wird, weil wir haben immer, wenn Sam Altman von OpenAI etwas sagt, steigen die Kurse. Das hatten wir die letzten Monate gesehen und es wird noch viel passieren im KI-Bereich. Und daher glaube ich, werden auch AI-Coins stark profitieren. Woran ich eher zweifle, ist, dass die kurzfristig die nächsten 12 bis 18 Monate, also in diesem Zyklus, es schaffen werden, auch in die kommerzielle Anwendung es zu leisten. Für einen guten Hype, aber auf jeden Fall gut.
Ja, das ist ja immer dieses, das wurde auch, glaube ich, in einem Buch von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber dieses Web3-Buch ganz gut beschrieben, da haben Giacomo und ich schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja immer das Krypto-Casino und es gibt ja immer die Fundamentals sozusagen. Weil du das auch gerade mit KI angesprochen hast, KI ist ja auf jeden Fall ein Thema. Da stecken wahrscheinlich noch nicht so viel Fundamentals hinter, je nachdem, welche Entwicklungen im Krypto-Space dahingehend noch passieren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Hype-Narrativ. Ne? Und ich glaube auch, dass es von solchen mehr brauchen wird, aber auch mehr geben wird, wie wir auch gleich in unserem nächsten Thema sehen werden. Ja genau, dann lass uns doch einfach mal über die World Chain und die Layer-2-Narrative reden. Wir blicken mal tiefer in den Altcoin-Space rein, schauen mal, wo es solche Narrativen geben könnte. Trotz der jüngsten Kursrücksetzer gab es nämlich einige spannende Entwicklungen. Zum Beispiel bei, du hast es gerade angesprochen, dem Projekt von Sam Altman, WorldCoin. Die starten jetzt eine eigene Layer-2-Blockchain auf Ethereum und im Sommer soll die nämlich starten. Die zieht von Optimism, eine andere Layer-2 auf Ethereum, um und will sozusagen ein eigenes Zuhause finden. Ich bin ja selbst persönlich sehr bullish auf den Layer-2-Sektor. Manche finden Solana zum Beispiel besser. Ich werde auch gleich ein paar Sachen sagen, die mich besonders auch bullish machen. Erstmal nochmal zurück zu WorldChain. Also der Grundsatz dieser Chain ist hier einfach Humans First. Also es wird für Menschen entwickelt. Und das ist witzigerweise für den Gründer eines KI-Unternehmens, dass sein anderes Projekt sich halt hier um Menschen dreht. Ziel ist die Bekämpfung der Bot-Aktivität und WorldCoin behauptet, dass bis zu 80% des heutigen Blockspace von Bots beherrscht wird. Wir haben schon gesehen, wie das zum Problem wird, nämlich für Solana. Da gab es ja auch in den letzten Wochen viel Diskussion über die Netzwerkaktivität, die halt durch viel Spam, also Bot-Spam dominiert wird und deswegen auch die Blockchain zum Erliegen bringt. Und hier will WorldChain, WorldCoin, wie auch immer, jetzt ansetzen und quasi eine rein von Menschen benutzte Blockchain starten. Und zwar mit der World-ID, die kennen wir ja schon. Vielleicht so ein kleiner Recap zu dem Projekt selbst. Bei WorldCoin geht es halt darum, dass man mit einem speziellen Gerät seine Iris scannt und damit quasi einen Echtheitsbeweis für die eigene, also für die eigene Identität hat. Und diesen will man jetzt quasi auch on-chain nutzen, nämlich auf dieser World-Chain, um quasi zu beweisen, dass hier ein Mensch hintersteckt, der auf dieser Blockchain interagiert. Bereits 10 Millionen Menschen haben sich bei WorldCoin registriert. Bei der WorldChain sollen dann entsprechende Anwendungen stattfinden wie DeFi, Lending, also das, was wir generell auch kennen, aber halt eben keine Sachen wie Airdrop-Farming. Ne? Also es wird versucht, so diese ganze Bot-Geschichte erstmal außen vor zu halten und wirklich eine Chain zu schaffen für den Menschen. Genau. Aus technischer Sicht, die WorldChain ist eine Ethereum Layer 2. Dieser Sektor ist auch in den letzten paar Wochen trotz der vergleichsweise schwachen Performance von Ethereum aus Kurssicht extrem gestiegen. Also gab es extremes Wachstum. Und ein Projekt, für den das besonders bullish sein könnte, wäre dann tatsächlich auch wieder Optimism, weil WorldChain zwar nicht mehr auf Optimism selbst unterwegs ist, beziehungsweise WorldCoin, also dieses Coin-Projekt, sondern eine Optimism-Chain jetzt aufbaut. Das ist ein bisschen komplizierter, das ist halt Teil dieses Superchain-Konzepts auf Optimism, wonach man quasi für Entwickler einen Baukasten schafft und dann die Leute quasi eine Layer-2-Chain mit diesem Baukasten jederzeit einfach erstellen können. Und genau das macht WorldChain jetzt quasi. Und das führt zu dieser höheren Adaption von der Optimism-Technologie, die ja zum Beispiel auch Base, die Layer 2 benutzt, die zuletzt auch stark durch die Decke gegangen ist.
Ich finde, für mich ist das ein absolut verrücktes Projekt. Also ich kann mir vorstellen, also entweder es scheitert grandios oder es wird richtig groß. Also es gibt diese zwei Optionen für mich nur. Und ich glaube, von den ganzen AI-Projekten, wo ich ja mich gerade sehr skeptisch geäußert habe, ich glaube, das ist eines der wenigen, das wirklich theoretisch es schaffen kann, kommerzielle Praxis ja zu funktionieren. Wir haben es ja auch schon gesehen. Also es haben sich auch schon Menschen aus der BTC Echo-Redaktion die Iris gescannt. Also das funktioniert ja. Und das Prinzip dahinter macht ja auch Sinn, warum wir so etwas brauchen. Und ich traue da dem Projekt zu, dass es auch genug Geld dafür akquiriert, um das Ganze zu finanzieren. Die Bewertung jetzt von WorldCoin, die ist ja vollkommen absurd, wenn man sich die Fully Diluted Market Cap anschaut. Das ist ja, ich weiß, zuletzt als ich geschaut habe, vor ein paar Wochen war es irgendwie bei 80 Milliarden oder so. Oder ist wahrscheinlich jetzt runtergekommen inzwischen, aber vollkommen absurd. Aber ja, das ist für mich dieses Hop-oder-Top-Ding und super spannend. Die Frage gerade so ein bisschen ist, jetzt haben wir wieder viele Layer 2s. Siehst du da nicht auch ein Fragmentierungsproblem so ein bisschen, dass es nicht zu viel durcheinander wird?
Absolut. Das ist ja das, was man den Layer 2s vorwirft oder dieser Layer 2 Skalierungs, diesem Ansatz der Skalierung, dass eben so viele Layer 2s existieren könnten, dass einfach jede Layer 2 ihr eigener abgetrennter Bereich ist und diese Interoperabilität nicht mehr gegeben ist. Ne? Und da ist jetzt auch ein sehr spannendes Projekt zum Vorschein gekommen, das heißt Avail. Das hat jetzt einen Airdrop gestartet vor kurzem und wird jetzt auch demnächst ins Mainnet launchen. Und Avail ist sowas wie der Unification Layer, also der Layer, der wieder alles zusammenbringt. All diese L2s, die irgendwann existieren, um nochmal kurz auszuholen, es gibt ja zum Beispiel auch Gerüchte darüber, dass BlackRock irgendwann die BlackRock L2 startet. Also dass es für ein Unternehmen generell Sinn macht, ein Layer 2 zu starten. Wenn das jetzt jedes Unternehmen macht, ja gut, dann haben wir irgendwann 1.000, 20.000, 50.000 Layer 2s. Und die müssen ja irgendwie wieder zusammenkommen. Und das genau will Avail schaffen. Avail hat dafür drei Funktionen. Einmal DA, das funktioniert wie Celestia. Also man ist hier im Prinzip, stellt man sich gleich auf wie Celestia, ein ziemlich erfolgreiches Projekt, wie wir bisher gesehen haben im Crypto-Space. Und dann noch zwei weitere Funktionen. Eine davon ist Fusion. Das funktioniert so ein bisschen wie Eigenlayer. Und das andere ist Nexus. Und genau bei Nexus, da sollen dann quasi alle Interaktionen aller Layer 2s auf einer Ebene zusammengefasst werden. Und diese Komplexität für den Endnutzer wieder reduzieren. Das heißt, letztendlich, trotz dieser ganzen Tausenden von Layer 2s, wird es irgendwann so sein, dass du quasi eine Wallet, ein Interface hast, mit dem du quasi deine Transaktionen auf der Blockchain interagierst. Und dann ist es egal, also für dich wird es dann egal sein, ob du jetzt auf Arbitrum, auf Optimism, auf Worldchain unterwegs bist, sondern alles wird quasi in einem zusammengefügt. Und spannend fand ich halt auch diesen Fusion-Teil. Wir haben ja gesehen, dass Eigenlayer so ein sehr erfolgreiches Projekt jetzt auch war auf Ethereum. Also zuletzt irgendwie, ich glaube, bei 15 Milliarden US-Dollar TVL stand. Und Avail will im Prinzip genau das Gleiche machen, nur sogar mit mehr als nur Ethereum. Also da werden Coins wie Bitcoin oder Solana oder auch Ethereum genutzt und gerestackt und quasi die Sicherheit des Netzwerks von Avail zu gewährleisten. Also ein super spannendes Projekt, was gleich in mehreren Bereichen im Crypto-Space ansetzt und das alles in einem verbindet. Also wir haben hier Celestia fließt irgendwie mit rein, der Coin, der sehr gut performt hat. Eigenlayer fließt hier mit rein und dann halt einmal diese Unification des gesamten L2-Sektors, der auf Ethereum zuletzt richtig gut performte. Für die Krypto-Nutzer aktuell interessant, ich habe es gerade angesprochen, halt der Airdrop. Da kann man sich aktuell jetzt einmal anmelden mit seiner Wallet und schauen, ob man sich qualifiziert hat. Das betrifft unter anderem auch Polygon-Staker, aber auch gewöhnliche L2-Nutzer. Also wer schon mal Arbitrum, Optimism, Starknet und Co. benutzt hat, der könnte sich durchaus für diesen Airdrop qualifizieren. Der genaue Launch des Projekts, der steht auch noch aus und ich werde mich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch näher damit beschäftigen, weil ich finde, es ist so neben Eigenlayer eine der spannendsten Sachen, die gerade im Ethereum-Space passieren.
Da hast du am Ende nochmal richtig viel Alpha rausgehauen, kann man sagen. Also wirklich ganz spannende Investmentmöglichkeiten, auch wenn wir natürlich keine Beratung hier machen, das wisst ihr, aber das sind heiße Themen auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt und freue mich dann, Johannes, von dir dann ja mehr darüber lesen zu können.
Ja, gerne. Aber wir sind damit auch schon am Ende für diese Woche und je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist das Halving, über das wir gerade gesprochen haben, vielleicht auch schon vollzogen. Für mehr Einblicke zu dem Bitcoin-Event des Jahres schaut gerne auf unsere Halving-Page. Dort haben wir spannende Interviews, Podcasts und Hintergrundartikel zur vierten Inflationshalbierung bei Bitcoin zusammengetragen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank für die Treue und ihr hört wie immer in 7 Tagen wieder von uns. Bis dahin.